Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Weibliche Models in weißen Männerhemden, eher dezent geschminkt. Das war in der Fashionfotografie der 80er Jahre revolutionär. Der deutsche Fotograf Peter Lindberg hat damit eine neue Ära der Mode- und Modelfotografie eingeleitet und das Bild von weiblicher Schönheit verändert. Er sucht mit der Kamera die Persönlichkeit von Frauen und nicht die hingestylte Maske. Und er hat Stars aus Hollywood, aus der Musik- und Tanzszene vor der Linse gehabt. Kann man alles bei Instagram sehen. Ab morgen blättert die Kinodokumentation Women's Stories in seiner Geschichte. Peter Lindberg ist im Ruhrgebiet der 40er Jahre aufgewachsen, lebt heute unter anderem in Paris. Und dass er sich seit Jahrzehnten in der Welt der Reichen und Schönen bewegt, das merkt man ihm so gar nicht an. Auch nicht im Corso-Gespräch, zu dem ich ihn getroffen habe. Peter Lindberg, was unternehmen Sie, damit die Menschen, die Sie fotografieren, das tun, was sie wollen?
Ich mache die so gerne, dass sie sich nicht dagegen wehren können. Das ist irgendwie Terrorismus von der anderen Seite irgendwie. Weil ich bin sehr anfällig dagegen. Mich können sie zu allem bringen, müssen nur so tun, als ob sie mich leiden können. Das ist wirklich wahr.
Ja, bei Naomi Campbell hat das ja offenbar bestens funktioniert. In der Dokumentation sieht man eine Szene, in der sie absolut nicht in den Pool steigen will fürs Foto, aber am Ende steht sie dann doch drin.
Tja, man muss, wenn man, um Geduld zu haben, um jemanden dahin zu bringen, wo man den haben möchte, ist eigentlich, dass man weiß, dass man das sowieso hinkriegt, ne? Das versuche ich meinem Sohn zu erklären, meinem ältesten Sohn, der das Studio jetzt managt bei uns und der also manchmal wirklich ganz deutlich Sachen sagen kann, die ich dich nie trauen würde zu sagen. Und dann ist er ganz stolz und ich sage, one more enemy. Ne? Und du hättest das auch haben können und einen Freund behalten können. Ne? Wenn du gewusst hättest, dass du das sowieso kriegst, kannst du einen Tag darüber reden und dann lass ihn das entscheiden. Dann behältst du einen Freund, ne?
Was macht für Sie ein gutes Foto aus?
Ein gutes Foto ist eigentlich, wenn man irgendwas vermitteln wollte oder will, ne? Und dann verbreitet man das und dann merkt man, dass das vermittelt worden ist. Ne? Und dann kann man auch sagen, ein gutes Foto ist, wenn man inspiriert wird und die Emotionen und das wonderful und so. Das gehört da irgendwie mit rein. Ne? Aber ich meine, im Grunde, man hat ja entweder eine Verantwortung oder nicht. Und bei Fashion-Fotografen, die normalerweise die Fähigkeit haben, nicht zu viel darüber nachzudenken, was sie machen. Ich habe mal also Workshop gemacht, ne? In so einem Fotofestival in Palm Springs und danach eins in Venedig. Aber nur Fotografen, die täglichen Probleme haben und sowas zu machen. Und dann habe ich mit denen diskutiert und habe festgestellt, dass wirklich keiner von denen darüber nachdenkt, was er macht. Und die sagen dann, ja, ihre Fotos, die bewegen einen so. Ne? Wie macht man das? Ich habe dann angefangen, von Kreativität zu sprechen und genau von dem Punkt, dass jeder was in sich hat, ne? Und da aber nicht drankommt. Ne? Und wenn er nicht da drankommt, dann ist er verzweifelt und guckt so rum, was die anderen machen und hängt sich dann an irgendeine Welle an. Und wenn er darauf mitreitet, kann er Erfolg haben, kann reich sein, bewundert werden, weil das merken die anderen nicht von draußen. Aber der kommt da nie dran und wird nie dieses Ding fühlen, dass er und das, was er macht, eine Sache sind. Weil das ist auch gar nicht die eine Sache. Und das ist phänomenal. Die wussten gar nicht, wovon ich rede. Ne? Das, zum Beispiel wollten die diesen Kurs Masterclass nennen. Ich sage, Masterclass ist das schlimmste Wort der Welt. Ne? Amis, die zahlen einen Haufen Kohle, also ein paar hunderttausend Euro oder so, dass man das so tut, als wüsste man was. Ne?
Und wie kommt man dahin, dass Fotograf und Foto eins werden?
Das ist ganz einfach. Das kriegt man durch Meditieren, weil man sich immer besser kennt und besser kennt und besser kennt ein bisschen. Und dann irgendwann, ganz unmerklich, geht das plötzlich hier zusammen. Ne? Und das ist ein tolles Gefühl. Man hat nie ein Problem mit nichts. Ne?
Sie, Peter Lindberg, haben in den 80er Jahren die Mode- und Modelfotografie verändert. Woher kam eigentlich der Antrieb dazu?
Ja, die Lust war eigentlich, dass ich mit den Frauen, die damals so fotografiert wurden, nichts anfangen konnte. Und wir konnten in Paris so ein bisschen unschuldig davon uns hinstricken und also more avantgardistischere Sachen machen. Aber Amerika war noch total im Repräsentationsstress. Und das fand ich immer furchtbar, wenn jemand, auch heute noch furchtbar, wenn Leute also mit ihrem Zeug da sich behängen und um zu sagen, guck mal, I am somebody, ne? Und so. Und das war ganz stark in den 80er Jahren. Und die Covers von der amerikanischen Vogue, die waren zwar irgendwie toll, aber man kann das ja nicht von der Zeit lösen. Das waren nämlich Turban, Diamantendinge, total retuschiert, ausgewaschen. Da ist ja ein Statement, wenn man sowas macht. Ne? Ich bin zugehängt mit Statussymbolen. Mein Chauffeur wartet, ich muss jetzt gehen. ah, mein Windhund ist noch nicht da. Also dieses ganze Zeug. Und jetzt gehen wir noch mal bei mir einen Tee trinken im 9. Etage an der Fifth Avenue oder so. Boah, das war irgendwie nicht meine Welt. Ne? Da wollte ich nicht reinkommen. Und dann habe ich immer gesagt, nee, interessiert mich nicht. Bis sie mich irgendwie am Kragen gepackt haben und gesagt, hör mal, mein Lieber, weißt du, wer wir sind? Amerikanische Vogue, das beste Modehef der Welt. Ja, aber ich mache die Frauen trotzdem nicht. Ne? Und dann haben sie zu mir gesagt, ja, mal, zeig mal was. Und dann habe ich die ganz unschuldig diese Fotos gemacht mit den weißen Hemden. Und praktisch ohne Make-up, wir hatten großen Spaß. Und bin zurückgekommen mit den Fotos und dann haben die mich angeguckt. Sehr schön, was sollen wir damit machen? Und dann kam Anna, 8 Monate später, Anna Wintour, ne? und hat die Fotos gesehen und hat gesagt, ich hätte dir 20 Seiten gegeben und ein Cover. Ne? 4 Jahre später haben sie das Buch gemacht, On the Edge, 100 Jahre American Vogue. Und jede Dekade, alle 10 Jahre wurde durch ein Foto dargestellt. Ne? Und da haben sie eins von den Fotos aus dem Papierkorb geholt und haben es gesagt, das wichtigste Foto der 80er Jahre. Das war eins von den weißen Hemden, das ist schon mal gut. Ne?
Ja, das zeugt ja von Eigensinn. Wie haben Sie irgendwann entdeckt, was Sie wollen und dass Sie etwas anderes mit den Fotos wollen, als nur Aufträge auszuführen?
Ich habe früher mal gedacht, die bezahlen einem so viel Geld, dass man denen zuhören muss. Ne? Und da habe ich festgestellt, dass das genau das Gegenteil ist. Ne? Wenn die Leute einem $100.000 bezahlen für irgendwas, dann wollen die nicht, dass man das macht, was die wollen. Das ist zwar wird so präsentiert, aber letzten Endes wollen sie, dass man sagt, das ist langweilig, pass mal auf, guck mal, das ist toll. Ne? Das wollen dann sagt er, ja, aber wisst ihr da hinten, wir mögen nicht so gerne sowas und so. Das, wir machen das schon. Und das wollen die und dafür bezahlen die einem viel Geld. Ne? Da muss man schon seinen Fuß aufstampfen und wenn man so viel Geld kriegt für irgendwas und die kriegen schweinisch viel Geld, die Fotografen, also total ungerechtfertigt, muss ich mal sagen. Finde ich. Ne?
Vor ein paar Jahren haben Sie, Peter Lindbergh, etwas ganz anderes gemacht als Fashion-Fotografie. Sie haben Insassen von Todeszellen in Florida fotografiert. Was wollten Sie da entdecken? Was hat Sie dazu bewegt?
Ja, das ist ein bisschen pathetisch, der Grund dafür. Weil man redet immer von Tätern und von Opfern. Ne? Und was keiner denkt, ist, dass Täter genauso Opfer sind, wie die Opfer von denen sind. Ne? Und ich habe dann mal angefangen zu recherchieren, wie kann man so werden. Ne? Und alle Fälle waren genau gleich. Ein Mädchen ist jetzt hingerichtet worden, vielleicht, das hat sich nicht verfolgt nachher. Die ist von ihrem Vater und von ihrem Großvater, seit ich 4 Jahre war, vergewaltigt worden, abused worden, bis 17. Da ist man nicht die gleiche Person, wie wir sind. Das war immer so, immer irgend sowas. Ne? War keiner so, oh, der war happy, super, Abitur, dann ein bisschen Fußball gespielt und dann hat er plötzlich irgendwas gemacht. Ne?
Ja, viele Kollegen von Ihnen, die fotografieren ja grundsätzlich Elend, Krieg, Misere, während Sie das Schöne immer abbilden, Mode, Frauen, auch schöne Männer. Können Sie verstehen, dass man den Beruf des Fotografen auch so ganz anders auslegen kann, als Sie es tun?
Ja, natürlich. Also, und wenn Sie dann gut schöne Fotos machen, wie die Fotos, Don McCullin, Engländer, Kriegsfotograf, toller Fotograf, der machte irre Fotos und ist von den anderen Fotografen kritisiert worden. Das waren Wahnsinnsfotos, nicht ästhetisiert, aber die waren einfach irgendwie toll. Und die anderen haben ihn kritisiert, ne? Und haben dann eingehängt, dass er Sachen arrangiert. Wo er sich gesagt hat, ihr spinnt doch wohl, also will ich mal schön. Das wär schon furchtbar.
Aber diese Art der Fotografie wäre jetzt nicht Ihre Sache, oder?
Eigentlich nicht. Ne? Und ich weiß auch, die haben mich gefragt, ob ich nach Kosovo damals. Ne? Und ich habe gesagt, nee. Und dann sagten die, ja, wieso? Warum nicht? Interessiert sich das nicht, das Misere auf der Welt? Ich sagte, nee, das ist was ganz anderes. Da sind die Art von Fotografen, und Nachtwächter und so, die sind da und die riskieren ihr Leben. Und dann komme ich da an mit 2 Fernsehteams hinter mir im Rücken und 5 Interviewer und ein super Panzer, dass man nicht abgeschossen wird oder so. Und das finde ich tragisch. Ne? Und das hat die Anni gemacht. Anni Liebowitz hatte das gemacht und war da sehr stolz drauf. Also ich weiß nicht, sich dann darstellen als der gute Mensch, der auch mal was Gutes macht. Das finde ich irgendwie ein bisschen pathetisch. Da sind genug Leute, die das machen aus den richtigen Gründen vielleicht.